Wir begrüßen Sie zum zweiten Teil einer Freak-Radio-Lesung mit dem Parlamentarier und Autor Franz Josef Hoheinig.
Ich würde jetzt gern ein neues Kapitel aufschlagen und von der Liebe hin zum Beruf schauen. Und auch da haben wir wieder interessante Stellen ausgewählt, unter anderem jene, wo du dir eine Ausbildung als Kinderbuchautor, einen Workshop ausgesucht hast und mit sehr großen Erwartungen dort teilgenommen hast.
Mit 18 Jahren bewarb ich mich für eine Schreibwerkstatt für angehende Kinderbuchautoren. Ich reichte einen Text ein und erhielt tatsächlich eine Einladung zum Seminar. Ich war äußerst stolz darauf, zu den jungen Kinderbuchautoren der Nation zu gehören und prahlte in der Schule damit. Am Workshop nahmen 20 angehende Kinderbuchautoren teil. Ein Text nach dem anderen wurde vorgelesen und danach von allen Teilnehmerinnen zerpflückt. Ich tat fleißig mit. Dann kam mein Text an die Reihe und ich las ihn in der Gewissheit vor, dass er sicherlich der beste sein würde. Aber da erlag ich einer ordentlichen Selbsttäuschung. Mein Text wurde Satz für Satz, Wort für Wort analysiert, man könnte auch sagen, in Grund und Boden zerlegt. Mir ging es wohl nicht besser als den anderen Teilnehmern, vielleicht mit dem Unterschied, dass ich die durchaus konstruktiven Hinweise nicht wahrnahm. Ich hörte nur die Kritik, die mich mitten ins Herz traf. Ich war am Boden zerstört. Nach Beendigung des Workshops setzte ich mich wieder an meine Geschichte und wollte sie überarbeiten, fand aber keinen Ansatz dafür. Diese Geschichte habe ich nie umgeschrieben. Aber ich habe aus dieser Kritik viel für meine weiteren Kinderbuchtexte gelernt. Es entstanden das Kinderbuch »Meine Füße sind der Rollstuhl« und später viele weitere, mit denen ich zahlreiche Lesungen in Schulen durchgeführt habe. Der Workshop ist mir noch heute lebhaft in Erinnerung und ich bin allen Teilnehmerinnen dankbar für die kritische Analyse, deren sachlichen Argumente ich damals noch nicht annehmen konnte. Oftmals verstellen Emotionen die Sicht auf die Dinge, die einen weiterbringen können. Weiterentwickeln kann sich nur der, der Kritik annimmt und aus seinen Fehlern lernt.
Eines dieser Kinderbücher haben Sie vor kurzem geschrieben. Es hat mich besonders berührt. Es geht um einen afghanischen Buben, der nach Österreich geflüchtet ist und in Österreich sehr einsam ist und dann Kontakt zu einer österreichischen Familie findet und dort eine neue Heimat findet. Wie sind Sie zu diesem Buch gekommen? Haben Sie selber Kontakt mit afghanischen Kindern, Jugendlichen? Das Buch heißt übrigens Wahid muss bleiben und ist wunderschön.
Ich habe einen Pflegesohn, den Elias, der ist jetzt 8 Jahre, damals war er 6 Jahre. Seine Mutter kommt aus Nigeria, er ist aber da geboren, aufgewachsen, kann nicht bei seinen Eltern leben und ist bei uns als Pflegekind und er hat, wie das im Fernsehen war, mit den Menschen, die Meerdrunk sind und viele aus afrikanischen Ländern fliehen, da hat er viele Fragen gestellt. Warum wollen die zu uns kommen? Warum leben sie nicht dort? Warum ertrinken sie mehr? Warum hilft ihnen niemand? Warum haben sie nichts zu essen in Afrika? Warum ist da Krieg? Und ich habe dann diese Geschichte geschrieben als Antwort auf diese Fragen. Ich habe dann eine Lektorin getroffen, die über Connecting People und Lobby 16, zwei Vereine, diese Patenschaften für Flüchtlingskinder, also minderjährige Flüchtlinge, vermitteln. Und die hat eine Patenschaft für ein afghanisches Kind und hat ja diese Geschichte durchgelesen und dann haben wir das noch verfeinert. Genau, und so ist das entstanden. Das kann man wirklich nur empfehlen, dass man solche Patenschaften übernimmt. Den minderjährigen Flüchtlingen ist eine große Hilfe, wenn sie Familienanschluss haben, wenn sie die Traditionen oder unsere Lebensgewohnheit kennenlernen, dass sie auch Deutsch lernen. Und weil das auch vorkommt, mit Konflikten umgehen, das ist auch etwas, was meinen Sohn natürlich sehr beschäftigt. Der kann nur gewinnen. Aber wir arbeiten daran.
Er möchte Fußballspieler werden, schreiben Sie, glaube ich, im Buch. Oder er liebt Fußball?
Genau. Er liebt Fußball und er hat zu seiner Mama gesagt, Mama, warum hast du den Papa geheiratet? Ich hätte lieber einen Fußballstar. Naja, da kann man schwer dagegen argumentieren. Aber ich habe gesagt, ja, können gerne Fußball spielen. Und ich habe mich dann ins Tor gestellt. Der Dias hat geschossen und meine Brille war kaputt. Mein Kopf hat eine Woche lang wehgetan, aber ich habe den Ball gehalten.
Und mit der dem war Kopf. Ganz.
Der war ganz begeistert und jetzt bin ich auch ein kleiner Fußballstar für ihn.
Wenn du schon bei deiner Familie sozusagen gelandet bist, würde ich vorschlagen, dass wir den Weg zum Kind hören, weil der Elias hat ja noch eine Schwester, eine ältere Schwester, die er sich quasi aussuchen durfte. Wie das genau zugegangen ist, werden wir hören.
Als frisch vermähltes Paar wünschten wir uns nichts sehnlicher als ein Kind. So sehr wir uns auch bemühten, es funktionierte nicht. Schließlich holten wir ärztlichen Rat ein. Meine Spermien wurden untersucht. Das Problem lag bei mir. Die Spermien waren wohl so behindert wie ich und hätten auf ihrem Weg zur Gebärmutter ein Beatmungsgerät gebraucht. Wir hatten drei Möglichkeiten. Ein Kind künstlich im Reagenzglas zeugen, ein Kind adoptieren oder auf Kinder verzichten. Wir diskutierten viel darüber, bis hin, ob es nicht etwa ein Zeichen von oben sein könnte, dass wir keine Kinder bekommen sollten. Eine Befruchtung im Reagenzglas schlossen wir aus, da man bei einer In-vitro-Fertilisation den Ärzten sehr ausgeliefert ist und die Frau gesundheitsgefährdende Hormone einnehmen muss. Wir entschieden uns also für eine Adoption. Wir stellten den Antrag beim Jugendamt, besuchten Kurse für werdende Adoptiv- und Pflegeeltern und warteten 4 lange Jahre. Als wir es am wenigsten vermuteten und eigentlich nicht mehr daran glaubten, rief das Jugendamt an. Sie hätten ein neugeborenes Baby für uns, ein Mädchen. Als 3 Tage altes Baby kam Katharina zu uns und stellte unser Leben fortan auf den Kopf. Der Tag wurde zur Nacht, die Nacht zum Tag. Unser ganzes Leben drehte sich um Katharina. Wir waren müde und erschöpft. Gleichzeitig aber sehr glücklich war doch unser Traum vom Leben mit einem Kind wahr geworden. Natürlich verändert ein Kind das partnerschaftliche Leben. Der Mittelpunkt unserer Familie war jetzt Katharina. Auch ich musste zurückstecken. Beispielsweise, wenn es um die Flasche ging. Wenn ich meine Urinflasche brauchte und Katharina gleichzeitig nach der Milchflasche weinte, darf man 3-mal raten, wem Judith die Flasche zuerst gab. Wenn das Baby in der Nacht schreit, wird normalerweise diskutiert, wer aufstehen muss. Bei uns nicht. Es war klar, wer aufstehen musste. Ich übernahm dafür andere Aufgaben, organisierte das Au-pair-Mädchen, das uns im Alltag unterstützte, oder recherchierte Hausmittel gegen Bauchschmerzen.
Und dann nach einigen Jahren, ich glaube nach 6 Jahren, bekamen sie plötzlich ein zweites Kind.
Die Katharina hat sich immer eine Schwester gewünscht. Und wir wollten endlich auch ein zweites Kind. Adoption war nicht mehr möglich, weil es so viele, da gibt ein Kind, wollen adoptieren möchte, aber so wenig Kinder zur Adoption freigegeben werden. Leider. Aber es bestand die Möglichkeit, ein Pflegekind zu bekommen. Und wir haben es dann beworben für ein Kind. Und das erste Gespräch mit der Sozialarbeiterin, die zu uns kam, da war die Katharina dabei auf der Terrasse. Die hat sich die Wohnung angeschaut und so. Und die Katharina gedacht, das Kind ist jetzt schon im Auto und wird jetzt dann gleich hereingebracht. Aber das war nicht der Fall, das war ein Vorgespräch. Und dann haben wir einen Anruf bekommen, wenige Wochen später schon. Es gibt ein Pflegekind für uns, ein Baby, 7 Monate alt. Aber es ist ein Bub, der Elias. Und es hat ein Treffen gegeben und der Bub war entzückt und war fasziniert. Nicht so sehr von mir, sondern von meinem Rollstuhl mit dem Joystick, dem er gespielt hat. Also dadurch die Schläuche geliebt. Also es war gleich Sympathie auf den ersten Blick. Und genau, und dann haben wir gesagt, ja, wir würden ihn ja nehmen. Aber was sagen unsere Tochter, die möchte ein Mädchen haben. Dann haben wir das so gemacht, wir haben ein Foto bekommen vom Elias und haben dieses Babyfoto auf den Tisch gelegt am Abend. Und irgendwann hat die Katharina gefragt, wer ist dieses Kind und wer ist dieser Bub? Und da habe ich gesagt, ja, das ist ein Bub, der Eltern sucht. Er hat keine Eltern, die auf ihn schauen können. Er sucht ihm Eltern. Dann hat hat sie zu überlegen begonnen und später beim Zähneputzen hat sie gesagt, ja, wir können den Buben ja einmal einladen. Und wenn er mich mag, dann kann er auch bleiben. Und das war super von ihr, nämlich das umzudrehen. Sie hätte auch sagen können, wenn er mir gefällt, dann darf er bleiben. Sondern dass sie gesagt hat, wenn er bleiben möchte, wenn er sich da wohlfühlt, dann darf er bleiben. Das war schon eine große Leistung in dem Alter. Sie war damals 6 Jahre alt. Ja, und dann ist der Elias zu uns gekommen und ja, die ist dann geblieben. Also die Katharina hat sehr oft Ding gespielt und hat viel gelernt von ihr. Jetzt ist sie in der Pubertät. Er lernt auch viel von ihr. Ist auch in der Pubertät. Das, mit 8 Jahren weiß er schon alle Tricks, die man so raus hat und sagt immer nein, nein, nein. Also wir haben 2 Kinder, die in der Pubertät sind und auch eine Herausforderung.
Sie schreiben in dem Buch, Ihre Frau macht natürlich sehr viel für die Familie, aber sie hat Ihnen auch bestimmte Aufgaben zugeteilt, die Sie machen. Mhm. Was machen Sie in der Ehe, in der Familie?
Auf jeden Fall zu wenig. Ich kriege immer eine Rüge von meiner Frau. Du musst mehr tun, musst du zu Hause sein. Ich organisiere viel. Und unsere Tochter, also es gibt einen starken Konflikt Mutter-Tochter, immer so eine Pubertät und so ein Reibebaum, die Judith für sie. Dann bin ich der liebe Vater.
Aber Sie schreiben auch, dass Sie gelernt haben, sehr strukturiert zu denken und zu planen und zu organisieren. Und Sie sind anscheinend zuständig für die Organisation der Urlaubsreisen oder der Einkäufe. Oder?
Genau, ich gehe selbst einkaufen, nachdem jetzt die Bilderfiliale bei uns in Benzing barrierefrei ist. Nach 10 Jahren Kampf wurde eine Rampe gebaut, da gehe ich auch selbst einkaufen. Ab und zu mit meiner Tochter, wenn ich sie überreden kann. Genau. Unser Sohn ist auch super. Letzten Samstag war keine Assistentin da, weil ich krank geworden ist. Und da hat gesagt, ja. Ja, ich mache Assistenz, Papa. Dann haben wir den ganzen Nachmittag Pokémon geschaut, Pokémons gesucht, das E-Mails zu lesen.
Apropos Assistenz, das ist ja doch ein sehr wesentlicher Teil deines Lebens. Du hast im Buch schreibst 10 persönliche Assistentinnen. Wie war das für dich, dieses Hilfe annehmen können? Ist das etwas, das man lernt oder ist das etwas, das man einfach macht, wo man keine Wahl hat? Wie war das für dich?
Mit der steigenden Behinderung hat auch die Assistenz zugenommen. Die erste Assistentin war eine Schuhverkäuferin, die ich angesprochen habe und die hat dann gekündigt im Schuhgeschäft und bei mir begonnen, Schuhe anziehen. War perfekt. Die habe geholfen beim Anziehen in der Früh. Und Begleitung zur Arbeit im Unterrichtsministerium habe ich gearbeitet. Jetzt brauche ich gerade durch das Beatmungsgerät rund um die Uhr Assistenz. Ich kann nie alleine sein, weil es könnte auch ein Schlauch sich lösen, es könnte die Kanüle verstopfen, es könnte irgendwas Lebensbedrohliches auch passieren und dann muss jemand da sein, der hilft, der sich auskennt. Jetzt habe ich von 7 Uhr in der Früh bis in der Nacht um 23 Uhr immer Assistentinnen, die mich begleiten, die mir helfen. In der Nacht ist auch meine Frau da. Ab und zu gibt es Nachtdienste, um sie zu entlasten. Für uns war das schon sehr einsteigend. Gerade ab 2006, wo ich beatmet worden bin, dass immer jemand da ist. Also, dass wir nie alleine sind als Familie. Deswegen ist es wichtig, dass die Assistentinnen gut ausgesucht sind, dass sie auch gut zu uns passen. Sie sind auch wie Familienmitglieder, die mitleben, die uns helfen, uns unterstützen, die auch mit den Kindern spielen oder wo man sie gemeinsam ins Bett bringt oder auch gemeinsam was unternimmt, ins Kino geht. Oder. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Bereicherung auch für das Leben. Es war eine große Umstellung und ist es auch nie alleine zu sein, aber wenn ich keinen Assistent habe, letzten Samstag, dann weiß ich, was behindert ist, wenn ich ihm nicht alleine, also nicht selbstbestimmt leben kann. Und ja, deswegen vielen Dank auch meine Assistentin an dieser Stelle, die wirklich sehr viel auf sich nehmen und ja, sehr viel Kraft auch uns geben. Und
ich mache jetzt einen Sprung zurück, denn in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Sie mit 20 ins Studentenheim gezogen sind, ohne Ihre Eltern vorher zu informieren, denn Sie wollten den Schritt zur Selbstständigkeit machen, ohne Mamas Schutz oder Hilfe.
Genau, das war so ein erster wichtiger Schritt, weil es ja gar nicht so einfach und so selbstverständlich ist, dieser Loslösungsprozess von zu Hause. Also meine Mutter hat mich bis zur Matura immer gebadet zum Beispiel oder in der Früh angezogen, weil es einfach schneller gegangen ist. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt weg und wohne in einem Studentenwohnung und ich habe jetzt lernen müssen, mich selbst anzuziehen. Ich habe gar nicht gewusst, wie das geht und ob es funktioniert. Und habe 2 Stunden oder so gebraucht, um mich anzuziehen, habe so Deck entwickelt, aber es hat funktioniert und das war auch total wichtig. Für mich dieser Loslösungsprozess. Ich habe eine Schulklasse zu mir nach Hause eingeladen. Die sind in der Früh alle vor meinem Bett gehockt und haben mir zugeschaut beim Anziehen. Also ich war so nervös, dass ich noch länger gebraucht habe. Und ein Bub hat dann geschrieben, ich habe den Autor beim Anziehen gestoppt. Er brauchte 1 Stunde und 28 Minuten, um sich anzuziehen. Das war so lustig.
Ja, dann macht man an dieser Stelle einen Cut. Nachdem du dein Leben immer wieder neu erfunden hast, nehmen wir sozusagen als Schlusspassage sein Leben verändern.
Wer marschiert, Taten setzt und die Herausforderungen des Lebens annimmt, nimmt sein Leben aktiv in die Hand. Auf dem Weg erfährt man neue, aufbauende und positive Erlebnisse, die einen weitertragen und einem zur Leichtigkeit finden oder zurückfinden lassen. Begegne dem Leben mit einem Lächeln und es wird zurücklächeln. Jeder Tag bietet eine neue Chance, sein Leben zu verändern. Wenn man diese Chance für Veränderungen in die Hand nimmt und nicht an sich vorüberziehen lässt, kann der nächste Tag nur besser werden. Wie mache ich das? Auch mein Leben ist nicht perfekt und benötigt immer wieder Richtungswechsel. Wenn ich im Zweifel bin, ob meine Lebensziele noch stimmen und ich den Drang nach Veränderung habe, beginne ich aufzuschreiben. Ich schreibe Positives und Negatives auf, Pro und Contra, Schönes und Schwieriges. Ordne die Punkte nach aktueller Bedeutung für mich, formuliere neue Ziele und skizziere Wege dahin. Nachdem ich mit Unterstützung meiner Assistentin den Plan entworfen habe, schlafe ich eine Nacht drüber, lasse mir die Notizen am nächsten Tag erneut vorlesen und überarbeite sie nochmals. Es braucht den Willen, etwas zu verändern und den Mut, einen neuen Weg zu gehen. Nicht vergessen darf man bei aller Unzufriedenheit über die Vergangenheit die Dankbarkeit. Denn es ist nie alles nur schlecht, nie alles nur einseitig. Wenn man am Abend über den Tag nachdenkt, sollte man bewusst die positiven Erlebnisse ins Gedächtnis holen. Das gibt einem die Kraft für einen Neubeginn am nächsten Tag und stärkt das Selbstbewusstsein.
Ja, verändert.
Ich möchte mich an der Stelle auch einmal sagen, danke da Evelyn Baumann, dass sie diese Texte gelesen hat und großes Danke überhaupt. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Die letzten 5 Jahre ist jetzt Assistentin bei mir begonnen, ist jetzt parlamentarische Mitarbeiterin im Parlament und wir haben auch, sind auch durch dick und dünn gerollt, oder?
Auf jeden Fall.
Ja,
genau. Aber es hat sich gelohnt.
Ich glaube, am Tag 1 wollten Sie Reis ausnehmen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
So ist es, ja, absolut. Man beginnt mit der 1. Ups. Also die Einschulung beginnt einmal so, dass man einmal zuschaut einen Tag, ob man sich das vorstellen kann, ob man sich das zutraut. Und da haben wir tatsächlich gedacht, ich muss hier weg, das ist nichts für mich. Warum ich trotzdem hingegangen bin, ich weiß es rational gar nicht so genau, aber wie gesagt, es hat sich gelohnt.
Mhm. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Franz Josef, für mich ist das berührendste Gedicht, das du geschrieben hast, jenes auf Seite 53 in deinem neuen Buch, mit dem Schlusssatz, da schweigt Gott noch. Kannst du dieses noch fortsetzen? Ist dir schon was eingefallen?
Damit alle wissen, worum es geht. Abschied. Als Kind waren meine Beine plötzlich gelähmt. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Kraft der Beine und schenke dir die Langsamkeit. So entdeckte ich eine neue Welt, langsam am Boden kriechend. Als Jugendlicher konnte ich plötzlich nicht mehr mit Krücken gehen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Kraft in den Armen und schenke dir dafür Witz und Ironie. So entdeckte ich im Rollstuhl eine neue Welt und brachte die Leute auf der Kabarettbühne zum Lachen. Jahre später konnte ich weder Arme noch Beine bewegen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Je weniger du dich bewegst, desto mehr bewegst du. So begann ich die Welt ein wenig zu verändern und wurde Politiker. Heute kann ich plötzlich nicht mehr ohne Maschine atmen. Ich weine und verstehe Gott und die Welt nicht mehr. Da schweigt Gott noch.
Noch, wie ist der aktuelle Verhandlungsstand?
Genau. Wir sind schon weitergekommen. Also das Text war wirklich so, dass ich mehr dem Tod nahe war als dem Leben. Aber wie im Wunder ist mir ein zweites Leben geschenkt worden. Es ist genau 10 Jahre her und in diesem zweiten Leben ist sehr viel passiert. Also wir haben den Elias bekommen. Ich habe den Literaturpreis Ohrenschmaus gegründet, einen Preis für lernbehinderte Autorinnen. Das ist auch immer toll, wenn die ihre Texte auf der Bühne präsentieren und das vorgelesen wird. Das ist auch ein Höhepunkt in ihrem Leben. Oder ich habe eine Lehrredaktion im Kurier gegründet für lernbehinderte Menschen und im Parlament ist auch einiges entstanden. Also ich glaube, dass mir Gott das zweite Leben geschenkt hat, dass ich auch anderen Menschen zeige, wie man auch mit schwierigen Lebenssituationen umgehen kann und was man daraus machen kann, wie man leben kann. Und es ist sicherlich nicht so, dass mein Leben jetzt nur von Glück erstrahlt ist und alles Highlife ist quasi, sondern ich werde auch immer wieder geerdet durch das Leben quasi, wenn man eine Stufe gibt, wo man nicht drüber kommt oder wenn man mitten in einer Plenarsitzung auf die Toilette muss, aber nicht kann und dann Valeur passiert und dann. Das sind halt Dinge, die andere Menschen so nicht erleben und wo man auch immer wieder herunterkommt und bescheiden wird und auch dankbar ist dafür, also für jeden Tag, den man leben kann und wo man auch anderen etwas mitgeben kann. Und das versuche ich halt auch durch das Buch anderen mitzugeben. Und ich bekomme auch sehr viel geschenkt von der Studentinnen, von meiner Familie, von Leserinnen meines Buches auch. Ja, ich gehe gern zur Arbeit und es ist auch eine große Ehre, Abgeordneter zu sein und etwas bewegen zu können. Und ich kämpfe dafür, für viele Dinge, was nicht immer ganz einfach ist, aber auch wichtig ist. Aber dass ich diese Gelegenheit bekommen habe, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Ich möchte gerne eine Anmerkung machen, weniger eine Frage. Ich war schon im Buchgeschäft, ich habe das Buch schon gekauft, ich bin auch deswegen hier. Ich wollte ganz gern nicht nur übers Lesen, sondern auch übers Zuhören, einfach mit einem anderen Sinneskanal, das Buch noch einmal kennenlernen. Es sind so viele Dinge drinnen, die mich persönlich beschäftigen. Es beginnt bei dieser auf Augenhöhe begegnen. Mir hat total gefallen, dass von der Michaela König ein Gedicht drinnen steht. Mir liegt die Trisomie 21 sehr am Herzen, weil ich finde, dass die oft unterbewertet wird und die Normalität überbewertet wird. Es ist so, so fein, dass sie sich so für die Gebärdensprache einsetzen. Und ich nehme mir persönlich einfach wahnsinnig viel mit aus diesem Buch, auch in Bezug auf meine Arbeit. Und ich will ganz einfach Dankeschön sagen, weil ich denke, das Konzept, wie Sie meinen, dass es auch ein bisschen Lebenshilfe ist, das geht einfach voll auf. Dankeschön.
Michaela König war auch ein toller Mensch, die ich kennenlernen durfte, eine Schriftstellerin mit Down-Syndrom, die voll Energie und Freude war und mich auch motiviert hat, den Literatur bei Orangemaus zu gründen. Und sie war eben vor 10 Jahren, wie ich 40 war, hat bei meiner Geburtstagsgedichte gelesen und dann haben wir statt Geburtstagsgeschenke Geld gesammelt für den Orangemaus. Und dann haben wir ihn gegründet und sie lebt hier leider nicht mehr, aber sie lebt durch ihre Gedichte, durch ihre Texte weiter. Ja, es war sehr schön, auch sie zu kennen und vor allem hat so gezeigt, was Menschen mit Down-Syndrom wirklich leisten können und tun können. Ich habe es auch einmal eingeladen gehabt zu einer Diskussion über genische Indikationen zu Spätabtreibungen. Da waren einige Expertinnen vom AKH und alle haben es besser gewusst und sie hat dann auf den Tisch gehaut und gesagt, aber ich will leben und man muss die Kinder mit Down-Syndrom auf die Welt kommen lassen und dann haben alle geschwiegen. Und das war sehr beeindruckend.
Ihre Tochter ist ja adoptiert und sie haben auch einen Pflegesohn und mich würde einfach interessieren, gab es im Vorfeld von der Adoption von den Behörden irgendwie einen Widerstand, also in Richtung, wie soll der Vater mit Behinderung eine Adoptivtochter erziehen und wie soll er das Leben quasi zeigen? Gab es da irgendeinen Widerstand?
Es gab keinen Widerstand, wir haben den Kurs besucht, aber die Sozialarbeiterin hat klar gesagt, dass sie uns keinen Kind versprechen kann. Und ich muss aber schon sagen, dass es auch als Eltern mit einer Behinderung oft gar nicht so einfach ist. Also ich würde auch gerne meiner Tochter meine Geschichten vorlesen, meine Kinderbuchgeschichten. Aber inzwischen bin ich sehr behindert und kann die Texte nicht lesen. Da war aber sehr schön damals, dass die Katharina, die war damals 3 Jahre alt, hat nicht lesen können, aber gesagt, Papa, ich lese dir das Buch vor. Und dann hat sie sich zu mir gelegt und das Buch aufgeschlagen und geredet und erzählt und weiter geblättert. Sie hat eine ganz andere Geschichte erzählt, aber es war toll. Also, aber mir tut es schon oft weh, wenn ich, ich würde auch gerne am Boden mit meinem Sohn Lego spielen oder so, wenn das nicht geht oder... Ich kann mich erinnern, wie das Beatmungsgerät bekommen hat. Das war ein großes Problem für meine Tochter. Sie wollte das nicht akzeptieren. Sie hat gesagt, naja, der Papa ist im Krankenhaus, da wird man gesund, jetzt kommt er wieder heim. Dann muss der Schlauch aus dem Hals raus. Also hat gesagt, Mama, zieh dem Papa das Röhrle raus und dann kommt er wieder heim. Natürlich ist das nicht gegangen, es war bitter, enttäuscht und verzweifelt. Das war auch eine Auseinandersetzung für sie. Also sie wollte dann nicht zum Beispiel, dass ich in den Kindergarten komme, um mit den Kindern zu reden, weil sie gesagt hat, da musst du einen Mantel um dich tun oder so. Dann habe ich gesagt, auch um den Rollstuhl. Dann hat sie gesagt, nein, nicht um den Rollstuhl, nur um den Beatmungsschlauch. Der Rollstuhl war für sie ganz normal, mit dem ist sie aufgewachsen. Heute lacht sie natürlich darüber und sieht das ganz anders, auch ein Prozess. Aber man natürlich mutet meinen Kindern auch etwas zu, wenn man ein behindertes Elternteil hat. Genau. Also jetzt können die Kinder natürlich auch daran wachsen und ihnen zeigen, wie man schwierig umgeht.
Das war eine Live-Diskussion von Freak Radio im Radiocafé. Evelyn Pammer hat aus dem Buch von Franz Josef Hoheinig Mit Mut zum Glück gelesen. Das Gespräch mit Franz Josef Hoheinig haben Christoph Dirnbacher und Margarete Endl moderiert. Wir bedanken uns bei Techniker Gerald Palli und bei allen Gästen.